Lars.
Hallo Andrea.
Es ist sehr komisch.
Ja, oder?
1,5 Jahre ist es her, seitdem Wahnsinn. Wir das letzte Mal persönlich aufgenommen haben.
1,5 Jahre?
Ja, bestimmt, oder? War doch bestimmt im Oktober, November 2024.
Krass.
Verrückt.
Und ich habe gerade, als ich, du bist ja bei uns in München im Büro gerade und ich auch. Und als ich dann aus dem Meeting rauskam und dich dann da so sitzen gesehen habe, dachte ich mir so, ach ja, ist ja wie immer.
Eigentlich. Ich bin rein und direkt zur Keksbox gelaufen.
Sehr gut.
Ich kenne mich noch aus hier.
Sehr gut. Ja, irgendwie, wenn man so jede Woche sich sieht und miteinander spricht, kommt einem das gar nicht so vor, dass man sich 1,5 Jahre nicht gesehen hat.
Krass. Ja, das stimmt.
Also nicht in real life gesehen hat.
Ja.
Toll.
Ja, die Zeit verfliegt.
Das ist wohl wahr. Das ist schon fast die Hälfte deines eures USA-Aufenthalts ist schon rum.
Ja.
Also voraussichtlich.
Mhm. Ja, schauen wir mal.
Aber mal an. Das ist nicht das Thema heute.
Ja. Und hast du gehört, dass der Papst sich über die KI geäußert hat?
Ja, das hat mir auch Kollegin Birgit heute auch gesagt. Ich habe nur davon gehört, aber ich habe es mir noch nicht irgendwie angeguckt oder angehört oder was auch immer.
Ja, ich habe diesen Link mal geöffnet. Wie heißt es denn nochmal? Irgendwas?
Ja, Enzyklika oder so.
Ne? Enzyklika. Ja. Und ich glaube, das hat 80 Seiten oder so.
Auf Latein.
Und ich habe es dann.
Ne?
Nee, ist auf Englisch. Es gibt es in allen Sprachen, die wahrscheinlich auch auf Deutsch lesen können. Und ich habe das dann natürlich erstmal in Claude gepackt und mir das zusammensetzen lassen, wie man das halt so macht.
Ja. Ja, 80 Seiten lesen kann man echt nicht verlangen von irgendwem.
Und ich habe dann aber, muss ich zugeben, die Zusammenfassung gar nicht ganz durchgelesen.
Okay.
Aber ich habe die Rede des Gründers von Anthropic, habe ich gelesen. Der war nämlich im Vatikan, der war da eingeladen, dass er halt das diskutiert da. Und das war sehr gut geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, glaubst du, der verwendet für seine Rede Claude? Claude. Wie sagen die denn eigentlich? Claude?
Claude.
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 Claude. Claude.
Das ist eine gute Frage, weil es ist ja auch so, dass die, also jetzt hier Mark Zuckerberg, glaube ich, auch, obwohl weiß ich gar nicht, aber wie heißt der, Steve Jobs und so, die sagen, die geben ihren eigenen Kindern ja irgendwie nicht diese ganze Technologie mit 4 Jahren oder so. Vielleicht ist das bei den KI-Leuten auch so, dass die halt sagen, ich selber nutze das nicht für meine Texte.
Ah, ich glaube schon.
Glaube ich auch.
Also es war schon wirklich gut geschrieben. Ich packe das mal in die Shownotes.
Aha, okay.
Ich glaube, der promptet es halt richtig gut.
Aber zurück zu dem Papst, weil Birgit hatte mir dann auch gesagt, dass, also von, weil es geht ja dann bei dieser Enzyklika, geht es ja irgendwie um ethischer Umgang mit KI und so weiter und Bedeutung des Menschen. Weil der Papst hat da ja schon so eine gewisse Autorität, so auch eine globale Autorität. Deswegen ist er dann vielleicht schon auch der Richtige, der sowas sagt, weil wer. Von wem würde man sowas sonst in der globalen Aufmerksamkeit bekommen? Wüsste ich gar nicht.
Nee, gibt's keinen.
Dalai Lama vielleicht.
Ja.
Aber sonst so eine moralische Institution?
Hat schon noch ein bisschen mehr Strahlkraft irgendwie.
Ja, aber vielleicht
zumindest
auch
hier in der westlichen Welt.
Ja, vielleicht auch echt dann nur hier, ne? Weil Katholiken gibt's jetzt auch nicht. Also gibt's natürlich viele, aber weiß ich nicht, ob der in der islamischen Welt wird der wahrscheinlich nicht so rezipiert, würde ich vermuten.
Nee.
Unserem Schwesterpost-Podcast in der islamischen Welt wird es jetzt nicht um den Papst, um die Enzyklika des Papstes gehen.
Nee.
Würde ich vermuten. Ja.
Gut, dann, spannend. Spannende Zeiten.
Kannst mir ja mal die Zusammenfassung schicken, mal gucken, ob ich sie wieder durchlese.
Ja. Und der, also die Rede von diesem Anthropic-Gründer, die ist auch sehr kurz. Die kann man sich mal durchlesen.
Ja, da geht es doch auch darum, dass er irgendwie sagt, man sollte sie schon irgendwie schon ein Auge drauf haben, wie man so KI nutzt. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Warte mal, mit was hat der das verglichen? Ah ja, er hat es verglichen damit, wie zum Beispiel ein Flugzeug gebaut wurde und entwickelt wurde.
Mhm.
Und dass wir ja dieses Flugzeug verstehen, weil wir jeden Teil davon selber designt haben und kreiert quasi. Und deswegen verstehen wir, wie das Flugzeug fliegt.
Mhm.
Und bei KI oder KI-Models sind halt anders.
Mhm.
Also wir haben die zwar gebaut, aber wir haben die ja nur in einer gewissen Weise an das Gehirn irgendwie oder so ähnlich wie das Gehirn gemacht.
Mhm.
Aber es entwickelt sich ja ständig weiter und deswegen verstehen wir halt nicht alles davon.
Ach so, also er hat
zum Beispiel.
Ja, also er hat es nicht verglichen, dass es halt so ist wie Flugzeug bauen, sondern ja, eben gerade anders ist, als wenn man
ja, ein Flugzeug
baut. Okay, verstehe.
Ja, genau.
Okay.
Ja, fand ich ganz gut.
Ja, aber ja, unterstreicht ja eigentlich nur, was er dann meinte, dass man das vielleicht auch irgendwie kontrollieren soll oder regulieren sollte oder ein Auge drauf haben sollte. Ja, ja, würden wahrscheinlich nicht allzu viele von den KI-Dudes dann irgendwie sagen. Mhm. Aber ja.
Ja, ich bin gespannt, ob sich noch mehr dazu äußern.
Ja. Ja, und der war beim Papst, der Anthropic. Okay.
Ja, der war dort und ich weiß gar nicht, wer sonst noch da war. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie nur den einladen.
Wäre auf jeden Fall ein krasses Statement.
Ja.
Wenn er der Einzige gewesen wäre, der da ist. Auf der anderen Seite kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er so von halt den ganzen Tech-Bros dann irgendwie umgeben ist, während er da seine Enzyklika dann vorstellt.
Ja, das kann ich mir auch jetzt auch nicht
vorstellen. So, gibt's noch irgendwas?
Nö.
Nö?
Nö. Hast du noch irgendwas?
Nö, ich glaube auch nicht.
Ich habe mal wieder, ach so, was ich noch sagen wollte. Dieser Adam Mosseri, der macht seine Fragerunde gar nicht jeden Freitag.
Ach so.
Ist das nur einmal im Monat?
Stimmt, da wolltest du ein paar Fragen stellen.
Ja.
Das ist eine Enttäuschung.
Was wollte ich denn nochmal fragen? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Mit Audio wolltest du was fragen?
Stimmt, warum sie Podcasts nicht einfach integrieren.
Genau. Und noch irgendwas Zweites, was ich vergessen habe.
Ja, habe ich auch vergessen.
Kündigt er das dann in der Story an oder wie macht er das?
Oder in seiner Gruppe, dachte ich mir jetzt.
Kann ich mich gar nicht
erinnern. Bin ich jetzt auch beigetreten?
Ich bin da, glaube ich, schon drin, aber.
Liest du jede Nachricht?
Nur.
Ja.
Also, nee.
Ich frage da einfach mal. Ich kommentiere das jetzt unter jeden Post, den er da teilt.
Ja, da bist du eine von denen.
Genau, bin ich eine von denen.
Weil es ist ja eigentlich egal, was er macht, es kommen immer irgendwie Leute, die immer dasselbe wollen. Ne?
Und wenn dann in 2 Monaten, wenn sie dann bekannt geben, sie bieten jetzt Podcasts an, dann kriegt er von mir zu hören.
Ja.
Ja.
Kannst du eine Rechnung schicken?
Ja.
Würde ich sagen.
Mhm. Besuche ihn direkt in Los Angeles.
Ja. Sehr gut.
Oder wo auch immer er wohnt, finde ich schon raus.
Wahrscheinlich wohnt er irgendwo an der Westküste, würde ich vermuten.
Wobei, der gibt mir eigentlich eher so
Ostküsten-Vibes.
Ja. Seit ich in Amerika arbeite, sage ich ganz oft Vibes. Alles sind Vibes. Mhm. Und Vibes sind ja eigentlich nichts.
East Coast Vibes.
East Coast Vibes.
Hat man nicht schon mal drüber gesprochen, über Vibes?
Über Vibes, ja. Ja, ne? Das ist ja eigentlich, so? Sagt ja gar nichts aus. Mhm. Ja. Aber jetzt bin ich.
Doch, ich finde schon, dass das so aussieht. Gucken, was wir heute hier für Vibes haben.
Mhm. Hast du einen neuen Laptop übrigens?
Also dadurch, dass wir uns, weil wir uns 1,5 Jahre nicht gesehen haben, glaube ich schon, ja, dass der neu ist. Achso, weil ich keine Aufkleber drauf habe auch, ne?
Ja. Das hast du keine mehr?
Doch, ich habe noch welche.
Ja, ich habe auch noch richtig viele.
Ich habe auch noch richtig viele Aufkleber, ja. Das stimmt. Nee, meinen alten, den hat mein Sohn jetzt und da ist auch noch ein Aufkleber drauf.
Mhm, sehr gut.
Der sitzt damit dann immer in der Uni und so, ist doch toll.
Mhm, ist super.
Bei mir zu Hause.
Ich habe schon gedacht, unsere Hörerschaft wird ein bisschen jünger.
Ja?
Ja, nee. Aber unsere Zahlen sind ganz gut, hast du mal gesehen?
Ja, es geht bergauf.
Und jetzt muss ich ja noch, ich habe ja jetzt doch noch was zu erzählen.
Mhm.
Ich habe da mal durch die Zahlen geklickt und mich natürlich gefreut. Aber da ist mir aufgefallen, die Episode, in der wir über die Spargelsaison gesprochen haben und in der ich die Spargelsaison mit in den Titel gepackt habe, die war in Abstand die beste letzten Monate.
Ach, die war die beste?
Mhm.
Ah, ja, Spargel-Influencer.
Ja.
Spargel-Influencer sollten wir dann nochmal.
Ja.
Solange die Spargelsaison noch ist, sollten wir da mal dranbleiben, würde ich sagen.
Ich esse diese Woche auch nochmal Spargel.
Sehr gut. Ich habe auch schon, gestern haben wir am Montag, nee, Sonntag, haben wir gegrillt und haben auch Spargel gegrillt. Ja. Ist auch sehr lecker.
Ja, sehr gut.
Kann ich sehr empfehlen. Braucht man gar kein Rezept für, sondern einfach nur den Spargel roh auf den Grill hauen. Und dann,
aber mit weißem Spargel?
Mit grün haben wir es gemacht, aber es geht mit beiden.
Okay.
Ja. Dann. Mhm. Habe ich sonst nichts mehr
gefunden?
Ein Thema habe ich
gefunden. Nee, du hast sonst nichts mehr. Das war's heute.
Das war's.
Ja, schön. Bin
heute ein bisschen kürzer dran.
Ja.
5 Minuten oder so. Und nee, ich habe ein Thema.
Mhm.
Ich werde aber nicht über die Republika reden.
Nein?
Nein, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn das hier dann veröffentlicht wird, dann ist es ja schon fast 2 Wochen her.
Ja, das stimmt.
Da dachte ich mir. Also ich werde mal das ein oder andere Thema vielleicht auch nochmal aufgreifen. Ich hatte mir dann auch zuerst überlegt, ob ich nochmal über dieses Social-Media-Verbotsthema so ein bisschen ausführlicher das nochmal so bringe, was da so gesagt wurde, aber das kann man ja vielleicht auch nochmal ein bisschen warten, wenn hier die Diskussion vielleicht nochmal ein bisschen weiter gediehen ist.
Ja, ist eine gute Idee.
Genau, deswegen habe ich was anderes gefunden. Und zwar habe ich ja schon das letzte Mal über eine Revolution gesprochen. Mhm. Und da dachte ich mal, mache ich direkt mal weiter.
Ja.
Weil ich bin nämlich auf eine Rede aufmerksam geworden von einer Dame, die heißt Deborah Turness. So wird man es wahrscheinlich aussprechen. Die ist die ehemalige Nachrichtenchefin der britischen BBC. Mhm. Und die musste letztes Jahr im November zurücktreten, weil, ich weiß nicht, ob das hast du wahrscheinlich mitbekommen, die BBC hat so ein Video von dem US-Präsidenten irgendwie so falsch geschnitten, dass das irgendwie eine andere, etwas anderes ausdrücken sollte. Und deswegen ist die zurückgetreten und der BBC-Director auch, also irgendwie so die zwei Höchststehenden sind eben deswegen zurückgetreten im November. Und offensichtlich hatte sie jetzt ein bisschen Zeit in den Monaten, hat sie dann auch so gesagt, dass sie sich eben um andere Sachen kümmern konnte. Und die hat dann jetzt am 12. Mai eine Rede gehalten vor Journalistinnen und Journalisten, und zwar über die Zukunft des Nachrichtenjournalismus. Und da wollte ich mal so ein bisschen drüber sprechen und vielleicht ein bisschen diskutieren.
Ja, cool.
Genau. Und sie hat nämlich, apropos Revolution, sie redet dann eben auch von einer, oder dass wir entweder direkt davor oder so am Anfang einer Revolution im Nachrichtenbusiness stehen. Und sie sagt nämlich relativ am Anfang dann bei dieser Rede: Ich glaube, die Auswirkungen dieser Revolution auf etablierte Nachrichtenanbieter könnten größer sein als der Beginn des digitalen Zeitalters oder das Aufkommen von Social Media. Denn dabei ging es, also bei Digitalisierung und Social Media, ging es im Kern um neue Plattformen, neue Räume, in denen immer noch qualitativ hochwertiger, vertrauenswürdiger Journalismus seinen Platz finden konnte. Könnte man auch diskutieren, ob das so ist. Also das ist eben im Grunde genommen derselbe Journalismus, war nur an einem anderen Ort. Und das ist jetzt eben anders, sagt sie. Also weil dieser neue Moment der Disruption, des Umbruchs, der ist so groß, ihrer Meinung nach, weil er den Kern der sich wandelnden Beziehung zwischen Nachrichtenanbieter und Nachrichtenkonsument berührt. Und zwar eben von Institutionen zu Einzelpersonen, von großen Medienmarken zu Persönlichkeiten, von öffentlich-rechtlichen Sendern zu unabhängigen Journalisten. Also es ist eben so dieser Creator-Journalism. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da sagt sie eben auch, sie hat sich jetzt eben so mit einigen Leuten unterhalten, unter anderem dem Gründer von Substack und auch so ein paar Journalisten. Und sie sagt eben, dass dieser Creator-Journalism, dass das keine Nebensache mehr ist, sondern dass es sich eben rasant zur Hauptsache sozusagen des Nachrichtenjournalismus entwickelt. Und genau, das führt sie eben so ein bisschen aus. Und dann sagt sie eben auch am Ende, was ihrer Meinung nach dann eben die etablierten Medien tun sollten, um dem halt irgendwie so zu begegnen.
Okay.
Genau, das wollte ich mal kurz zusammenfassen erstmal. Und dann können wir das ja mal diskutieren, weil so ein paar Punkte sind mir dann eben da aufgefallen oder würde ich dann so kritisch nachfragen. Und genau, also zum einen gibt sie so ein paar Zahlen als Grundlage ihrer Argumentation. Also Substack zum Beispiel ist mittlerweile der zweitgrößte Markt, oder UK ist der zweitgrößte Markt von Substack nach den USA, mit mehr als einer 500.000 Menschen, die für Inhalte zahlen, also die nicht nur Substack kostenlos nutzen, sondern eben auch dafür zahlen. Finde ich jetzt trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel.
Nee, wie viele Leute wohnen denn in
60 Millionen oder 50 oder so, ich weiß es nicht.
Okay, Moment, und wie viele? 1 Million?
Mehr als eine 500.000 Menschen, die für Inhalte zahlen.
Ah, 500.000, okay,
ja. Also finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Ja. Weißt du, wie viele es in den USA sind?
Nee, hat sie nicht gesagt.
Okay.
Weiß ich nicht. Dann, also das ist halt das eine, Substack. Dann redet sie eben vom Podcast-Markt, dass der eben dass sich der Markt eben von einem 32-Milliarden-Business im letzten Jahr, also 2025, zu einem 114-Milliarden-Business bis 2030 entwickeln wird. Also innerhalb der nächsten fünf Jahre. Mhm. Von 32 Milliarden auf 114 Milliarden. Also deswegen Substack oder Newsletter und Podcast sind eben so zwei der Plattformen, wo sie eben diesen Shift dann eben auch sieht. Und dann nennt sie eben auch so als Beispiele so ein paar unabhängige Journalisten in den USA, aber dann eben auch in UK, die eben sich eine riesige Community oder auch Abonnenten sozusagen oder Zuschauenden generiert haben. Das sind ja halt auch so die üblichen Verdächtigen. Ne? Also Joe Rogan nennt sie, Tucker Carlson, Megyn Kelly, oder ja, Mehdi Hassan, kenne ich nicht, die halt alle irgendwie so zwischen 20 Millionen bei Joe Rogan und 2 Millionen bei eben diesem Mehdi Hassan Subscriber haben.
20 Millionen, das ist krass, so heftig.
Ja, finde ich auch. Und dann in UK nennt sie eben Piers Morgan, der hat 4 Millionen Viewer. Und das ist eben dann eben auch so ein Zeichen, dass wir eben da am Anfang von dieser neuen Ära eben stehen. Mhm. Und in Deutschland gibt es da ja auch so ein paar Beispiele. Also der Thilo Jung ist ja vielleicht dieser junge Naiv. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch, das Format. Der ist ja eben auch eben unabhängig und hat sich ja eben auch eine große Community angehäuft. Dann gibt es ja eben jetzt auch neuerdings im letzten Jahr irgendwann sind Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander, die waren bei der Welt oder bei The Pioneer mit dem Podcast Machtwechsel. Das ist irgendwie einer der größten Politik-Podcasts. Die haben sich selbstständig gemacht. Vielleicht wäre auch Sascha Pallenberg, der ist auch Journalist, hat ja vorher so ein Tech-Plattform. Der hat sich ja jetzt auch mit einem eigenen YouTube-Kanal unabhängig gemacht, weil der hat nämlich jetzt neulich erst in einem Newsletter auch darüber geschrieben, dass seine Reichweite irgendwie runtergeht.
Weißt du, warum die runtergeht?
Ja, wegen Kritik an, also laut seiner Meinung, ach so, Kritik an aktuellen gesellschaftlichen, politischen Umständen.
Okay.
Weil er hat gesagt, dass auch in den USA wohl einige liberale oder progressive irgendwie auch ihre Reichweiten verlieren bei YouTube.
Okay.
Keine Ahnung.
Also bei mir kommt der Newsletter immer im Spam an.
Ah ja, okay.
Deswegen.
Ja, vielleicht auch deswegen.
Ja.
Aber was er halt sagt, ist vor allem bei YouTube. Also bei YouTube kommen eben die meisten Abonnenten eben über organische Suche oder über den, also eben organisch rein. Und das ist wohl irgendwie total nach unten gegangen.
Okay.
Auf jeden Fall ist YouTube eben auch eine der Plattformen, die jetzt die Deborah Turness eben auch nennt, die jetzt eben so eine Plattform dieser neuen, ja, dieses neuen Creator Journalism ist. Mhm. Interessanterweise, also sie nennt eben, also ja, Substack, Podcasts und YouTube vor allen Dingen. Social Media nennt sie da gar nicht so sehr als eine Plattform oder Plattformen, wo dann eben auch dieser unabhängige, individuelle Journalismus eben passiert. Und da hat sie zum Beispiel mit einem der Gründer von Substack gesprochen, Hamish McKenzie heißt er. Mhm. Und der hat eben davon gesprochen, das hat sie dann eben auch so übernommen, dass es so drei Phasen gibt bei dem Wandel oder Transformation der traditionellen Medien. Also die erste Phase war eben, dass die großen Medienhäuser die Gatekeeper waren, also dass die eben sowohl die mediale Berichterstattung eben vor allen Dingen verantwortet haben, aber auch den Werbemarkt kontrollierten, weil die Werbung eben hauptsächlich über Medien lief.
Ja.
Dann eben die zweite Phase sind eben die Social-Media-Plattformen, die sowohl die Distribution als auch den Werbemarkt kontrollieren. Und bei der dritten Phase, vor der wir jetzt stehen, das nennt eben der Hamish McKenzie Gatekeeper-Free World, also sozusagen eine Individualisierung der Medien, wo es eben keinen Gatekeeper wie die Medien, also die Medienorganisationen oder die Social Media gibt, sondern wo eben die individuellen Journalistinnen und Journalisten eben sich selber sozusagen ihre eigene Plattform bauen. Mhm. Wobei können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, auch das würde ich hinterfragen, weil auch selbst Substack ist ja trotzdem ein Gatekeeper. Und auch da.
Ja, frage ich mich gerade auch.
Und auch jetzt Spotify oder
Beehive Podcast oder so.
Ja, genau.
Ja.
Aber auch Podcast-Plattformen auch. Ich meine, das ist ja alles schon, basiert ja auch auf Algorithmen oder auf eben Suche und YouTube ja sowieso. Also deswegen weiß ich auch gar nicht, ob man da wirklich von Gatekeeper-Free-World oder von so einer Individualisierung der Medien eben sprechen kann.
Ja, das ist ja klar, dass er das sagt.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja, so ist es.
Ja, ist egal. Ich habe nur, weil dieser Hamish McKenzie, der war doch auch der kommentiert hatte auf diese rechten Blogs, die es da gab.
Ja, genau.
Deswegen, ja.
Ja. Wie auch immer.
Ja.
Genau, und also jetzt nochmal so kurz zusammengefasst, warum sich eben die Medien ändern müssen, laut der Deborah Turness. Also zum einen sagt sie eben, dass Individuen wichtiger werden als die Institutionen, dass eben das Verhältnis zwischen Nachrichtenanbietern und Konsumenten sich eben verändert. Mhm. Dann, dass eben dieses Broad-Reach-Modell der Medien eben zu Ende geht, dass sozusagen dass es ein Medium gibt oder eine TV-Station oder so, die eben sozusagen Millionen, 10 Millionen oder hunderte Millionen von Menschen erreicht, dass das eben auch zu Ende geht, dass es eben eher die Individuen sind. Mhm. Dann sagt sie eben auch, es gibt eine Vertrauenskrise bei den Medien, dass eben immer weniger Menschen eben den großen Medien vertrauen und deswegen eher so zu Individuen gehen. Mhm. Dann gibt es eben einen Wunsch nach menschlicher Verbindung. Also das Publikum wünscht sich eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Mhm. Und das Letzte, und auch da komme ich gleich nochmal zu, sagt sie, dass es eben eine ökonomische Notwendigkeit ist, weil die Werbeeinnahmen die Menschen eben weniger für Medien bezahlen, sondern eben mehr für halt individuelle, ne, dass sie halt einen Substack abonnieren oder Newsletter, ja, oder andere Newsletter abonnieren oder Podcast-Plattformen oder Podcast abonnieren und dass man darüber eben, dass das eben so die neue Art ist, wie eben Medien dann auch Geld verdienen.
Ja.
Und dass das dann eben auch eine existenzielle Gefahr für die großen Medienhäuser sind.
Mhm.
Genau. Und also das ist eben so die sind so die Punkte, warum sich Medien ändern müssen. Und sie nennt dann drei Aufgaben für die etablierten Medien. Also zum einen, dass Medien das Vertrauen wiederherstellen müssen. Und sie sagt eben, das geht vor allen Dingen durch so eine radikale Transparenz. Und sie nennt da zwei Beispiele. Also das eine ist Show Your Workings, dass sie eben sagt, dass die Medienhäuser, und sie kommt ja so aus dem Fernsehmedium, deswegen ist es eben sehr oft, sind es eben auch die TV-Kanäle oder TV-Sender, dass die eben klarer, transparenter zeigen sollen, wie sie arbeiten und warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten. Das ist halt das eine.
Okay.
Und das zweite, dass die Art, wie Medien eben auch Inhalte verifizieren oder so Fact-Checking machen, dass das eben auch transparenter gemacht werden soll. Mhm. Und sie hat wohl bei der BBC, sie war 2 oder 3 Jahre bei der BBC eben die Nachrichtenchefin, da hat sie so das Modell BBC Verify eingeführt, wo eben transparent auch gezeigt wird, wie eben wie die BBC eben dann Nachrichten, Fakten und so weiter dann verifiziert.
Ja, das mit den Fakten finde ich ganz gut, aber der andere Punkt, dass sie zeigen sollen, wie sie arbeiten und warum sie so arbeiten, ich weiß nicht, ob das, also irgendwie tue ich mir gerade schwer, überhaupt zu überlegen, wie das aussehen wird. Also, dass sie zeigen, wie sie die News auswählen oder so.
Ja, genau, also zum Beispiel, wie sie halt überhaupt, wie sie erstmal darstellen, warum sie Informationen für glaubwürdig finden und wie sie halt zu den Informationen oder zu den Themen dann auch kommen. Also, warum sie jetzt, keine Ahnung, bestimmte Themen aufgreifen, warum andere nicht, warum sie bestimmte Leute einladen, warum andere nicht und so. Das sind halt so die Punkte.
Ja, okay.
Und ich meine, das mit der Vertrauenskrise stimmt ja, dass halt den großen Medien halt immer weniger vertraut wird. Das ist ja in den USA sicher noch mal viel stärker als hier in Europa oder in Deutschland. Also insofern, ja, ob das dann was bringt, weiß ich nicht. Oder ob das irgendwie dafür, also alleine wird es sicher nicht dafür sorgen, dass die Medien jetzt irgendwie vertrauenswürdiger sind oder dass die Leute wieder mehr für Medien bezahlen.
Ja. Vor allem, wenn irgendwie immer mehr Journalisten, also zumindest in den USA und sicher auch in Deutschland, immer mehr Journalisten gekündigt werden.
Ja,
man hat halt schon so seine Leute, die man immer gern liest, dann folge ich denen natürlich auch, wenn die jetzt irgendwie einen Substack starten.
Ja.
Ich glaube, daran liegt es halt auch.
Ja.
Ja.
Ja, also finde ich auch schwierig. Aber ich meine, das ist ja nur ein Punkt von dem, was sie halt sagt. Ne? Also das war der erste Punkt, dass sie das Vertrauen wiederherstellen sollen. Der zweite Punkt ist, neue Verbindungen herstellen durch Authentizität.
Mhm.
Da hat sie einen tollen Satz gesagt. Warte mal, wenn ich den aufgeschrieben habe. Moment.
Wenn Authentizität drin vorkam, war das auf jeden Fall ein großer Satz.
Also hier. This new authenticity is hard because authenticity has to be authentic. Wie ein toller Satz. Oder?
Ist es, ja.
Hast du noch recht.
Ja. So einfach geht's.
So einfach geht's. Aber da hat sie schon ganz coole Ideen. Also sie sagt eben, dass eben Medien jetzt nicht zum Beispiel auch rund um Themen eher organisiert sein sollen, sondern halt rund um die Leute, die bei ihnen arbeiten. Und sie gibt da als Beispiel, nennt sie eine Journalistin in UK, Victoria McDonald, die ist anscheinend beim Channel 4 für so Gesundheit und so Pflegethemen und so zuständig. Und das ist halt offensichtlich eine, der halt eben auch vertraut wird. Und sie hat eben an ihrem Beispiel, sagt sie, dass zum Beispiel die Webseiten von Medien nicht nur nach Themen organisiert sein sollen, sondern eben auch nach Personen. Also dass man halt wirklich konkret Journalistinnen folgen kann. Das ist dann so ähnlich wie in Social Media. Man folgt halt Personen und wenn die halt neuen Podcast, neuen Newsletter, neuen Artikel oder was auch immer veröffentlichen, dann kommt das eben in deinen eigenen Feed auf der Medienseite. Finde ich eigentlich ganz spannend.
Weißt du, wer das schon macht?
Nee.
Die Information.
Ah, okay.
Ja.
Finde ich super.
Da kann man den Journalisten folgen und dann wirst du halt benachrichtigt.
Okay.
Muss aber auch dieses Abo haben.
Ja.
Und du kannst dir noch Nachrichten schreiben.
Ah, okay. Ja, das sagt sie nämlich auch.
Portal direkt drin.
Ja. Ah, ja, cool. Genau, weil sie sagt dann eben auf beim Beispiel von dieser Victoria McDonald, dass sie dann eben sagen würde, dass man sozusagen also einen persönlichen Live-Feed von ihr hat, wo man eben alles, was sie neu veröffentlicht, dann eben da in diesen Feed einläuft, dass man eben auch Online-Q&As mit ihr machen kann oder machen könnte oder mit ihr als beispielhaft nur. Und aber auch dann zum Beispiel Offline-Events. Und das gibt es ja auch bei vielen, gerade Medien, die eben Podcasts haben, dass die ja auch dann irgendwie Live-Podcasts machen, die man dann besuchen kann.
Ja.
Oder die Zeit hat das ja auch mit, wo man auch Journalisten treffen kann in so Veranstaltungen.
Mhm.
Genau. Und also das ist das eine. Also finde ich eigentlich also ganz spannend. Und wenn es das auch schon gibt in den USA, hat sie sich dann wahrscheinlich auch daher oder hat sie es da eben dann auch angeguckt.
Ja, ich frage mich, Moment, wo ist diese bei Channel 4? Diese
Victoria? Genau, Victoria McDonald, ja.
Ich frage mich halt, wie das ist, wenn das so öffentlich stattfindet irgendwie.
Ja.
Also bei The Information brauchst du halt dieses Premium-Abo, der auch relativ teuer ist. Und klar haben das viele, aber ist jetzt nicht so ein, weißt du, ist eine Tech-Publikation. Ich glaube, wenn das jetzt irgendwie wirklich so ein breites Medium ist und die können ihr Nachrichten schicken, frage ich mich, ob das vielleicht auch in die falsche Richtung geht.
Ja, wobei ich meine, so Kommentarspalten haben natürlich viele Medien, ne?
Wo ja, klar.
Artikel dann irgendwie. Ja, das stimmt schon. Aber es könnte auch sein, dass das dann eher, oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch eher wirklich ein Premium-Modell dann ist, weil das ist ja auch ein Teil, weil sie sagt ja auch, dass eben sich die, dass es ja auch eine ökonomische Notwendigkeit eben ist, sich zu ändern. Und das muss ja dann auch über Subscriptions gehen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja. Und das Zweite, was sie jetzt in diesem Authenticity-Bereich dann sagt, ist, dass die Medien, und das betrifft wahrscheinlich auch wieder eher Fernsehsender, dass die so sozusagen Business-Partnerships mit den Journalistinnen und Journalisten eingehen sollen. Also das heißt, dass eben die Journalistinnen nur für einen Teil ihrer Arbeit eben mit dem Sender zusammenarbeiten, also irgendwie 20% oder 30%, und den Rest dann eben eher als so eine Art News-Creator dann irgendwie fungieren mit eigenen Plattformen. Also im Grunde wie so ein Freelancer-Modell. Mhm. Ne?
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwie funktioniert.
Ja.
Wobei es jetzt auch in Deutschland gibt es ja schon einige Journalisten, die halt fest angestellt sind. Also hier der Paul Ronsheimer zum Beispiel, der ist ja schon auch eine Personenmarke mittlerweile und arbeitet ja weiterhin bei der Bild.
Mhm.
Und bei dem Robin Alexander, den ich eben nannte, der für die Welt gearbeitet hat, war das ja auch so. Und jetzt ist er halt dann auch frei.
Ja.
Ja, insofern könnte das ja vielleicht schon funktionieren.
Mhm.
Ja. Genau. Und das Dritte, also Erste war eben das mit dem Trust. Das Zweite, Authentizität.
Liebe ich das. Authentizität kommt immer vor. Immer.
Ja. Ja, das ist halt hier, es gilt dem Verlangen der Konsumenten oder dem Wunsch der Konsumenten nach echten, unabhängigen Stimmen nachzukommen. Und das stimmt ja schon, dass man halt, also viele folgen ja auch dann eben zum Beispiel, weiß ich nicht, Piers Morgan oder Tucker Carlson oder Joe Rogan oder Thilo Jung oder anderen, weil die eben nicht nur berichten klassisch, sondern weil sie eben auch Meinungen haben und diese Meinung auch deutlich machen.
Ja, ich frage mich dann wirklich, ob es dann halt diese Top-Journalisten, dass die halt nicht mehr bei einem Medium angestellt sind, sondern dass die halt quasi gebucht werden können für ihre Artikel.
Ja, und die Frage ist eben, aber können wir gleich auch nochmal zu kommen, ob das halt auch skalierbar ist, ne? Weil man hat halt immer diese Beispiele von diesen großen Personal Brands, die dann irgendwie so, die dann Millionen, 20 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Subscriber haben, aber das funktioniert ja auch nicht für alle, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja.
Ja, genau. Das Dritte ist dann, dass sie sagt, dass der Newsroom, also als Ort sich sozusagen oder als Organisation sich auch neu erfinden muss, also reinvent the Newsroom, dass im Grunde auch die Redaktionen weggehen sollen von diesem Modell, dass eben alles auf eine News, eine News-Sendung oder eben den Output in Form von Artikeln jetzt oder so dann ausgerichtet ist, sondern dass man eben wirklich so, also erstmal digital first sein muss und plattformübergreifend denkt. Mhm. Ne? Also dass man halt die Formate halt über alle Plattformen, die dann irgendwie möglich sind, dann auch veröffentlichen sollte. Also YouTube, TikTok, Podcasts und so weiter und so weiter.
Ja.
Dass man halt eben, genau, dass man halt sozusagen sein Distributionsmodell dann irgendwie erweitert.
Mhm.
Und ja, klingt jetzt auch sinnvoll, aber grundsätzlich bin ich dann eben schon bei einer so einer kritischen Nachfrage, die ich da hätte, was sie halt so gar nicht beantwortet oder so richtig nur so am Rande ist, wie Medien halt Geld verdienen wollen. Also reicht das halt, ne, dass man halt über Subscriptions halt Geld verdient, weil der Werbemarkt ist halt weg. Ne, aber der wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ja. Ich meine, die New York Times zum Beispiel ist ja schon relativ erfolgreich, die Zeit in Deutschland auch relativ erfolgreich oder sehr erfolgreich mit Abos auch, dass sie eben ihre Abos eben massiv erhöht haben. Aber auch das Ja, gilt dann vielleicht für so Leuchtturmmedien, aber können da eben andere das genauso machen? Eben. In Nischen, ja. Ist die Frage.
Ja, glaube ich nicht.
Ja.
Ja, hat sie vielleicht irgendwie auch noch keine Antwort drauf.
Nee, offensichtlich nicht. Ist eben auch alles noch nicht fertig gewesen, genau. Ja. Also das wäre auf jeden Fall eine kritische Nachfrage, die ich hätte mit dem Geld verdienen. Dann, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ne, dass halt dieses Gatekeeper-Free World, dass man eben jetzt in so einer, ja, einer Medienwelt ohne Gatekeeper lebt, das würde ich halt massiv hinterfragen, weil die ganzen Plattformen sind ja trotzdem Gatekeeper.
Wie funktioniert das denn auf Substack, wenn man da Geld verlangt für seinen Newsletter? Wie viel bekommt denn Substack? Ich glaube, da hat die schon mal drüber gesprochen.
Nicht. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja. Weiß ich gar nicht, wie das gerade ist. Ich glaube, relativ viel auch, oder? 20%?
Ich glaube auch, dass es relativ viel
war. Ja, ich glaube, es gibt dann andere Plattformen, wo es weniger ist. Ich habe jetzt irgendwie 20% im Ohr, aber ich weiß nicht, im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
10%.
Okay, 10%. Ja.
Ja.
Immer noch nicht wenig.
Mhm.
Ja. Ja, ah, genau.
Und dann zusätzlich dazu möchte noch Stripe, dieses Payment-Tool, möchte noch so rund um die 2,9%.
Okay, also 13%.
Ja, genau.
Ja.
Schon einiges.
Ja.
Ja.
Dann, genau, also mit der Gatekeeper-Free World würde ich hinterfragen. Das nächste, was ich mich frage, also zumindest viele von diesen individuellen eben News-Creators, denen ich auch so folge, die sind ja immer noch total angewiesen auf die traditionellen Medien, weil, also selbst jetzt bei so einem Angebot wie Lage der Nation, die ja mittlerweile auch eben selbstständig und richtig Journalist, also viel umfassend journalistischer arbeiten, als sie es vielleicht am Anfang gemacht haben, trotzdem verlinken die auch in ihren Shownotes auf total viele, also traditionelle Medien, ne? Also Spiegel, Süddeutsche, FAZ und so weiter. Und ja, wenn halt diese Creator Journalists, wenn die halt eher so Meinungsjournalismus machen, was die Leute auch halt gerne sehen und gerne sich angucken oder anhören, sind sie ja trotzdem irgendwie noch angewiesen auf halt die Fakten, die Informationen, die dann andere Medien halt zur Verfügung stellen.
Ja, die sind nicht selber recherchieren.
Ja, genau. Das ist halt ja das, was super teuer ist, ne? Also wo auch Medien, wo du halt irgendwie auch eine Medienorganisation brauchst, die halt dann ja erstmal ein ganzes Team haben und die dann aber auch gleichzeitig aus Israel berichten können, aus dem Iran berichten können und was gerade in China los ist.
Ja.
Das kannst du ja als Individueller gar nicht machen.
Ja, das stimmt.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob du so als so einer kleinen Journalismus-Brand, also entweder individuell oder ein Team, ob du halt wirklich so, gerade so diese Auslandsberichterstattung, ob du das halt überhaupt hinkriegst, würde ich echt in Frage stellen.
Ja, du brauchst ja schon dann echt, also kein kleines Team.
Genau.
Ja.
Ja, und dann, ja, wenn dann halt alles dann wirklich nur noch auf diesem Meinungsjournalismus oder wenn eben auch die klassischen Medien dann eher diesen Meinungsjournalismus dann eben verfolgen sollen, das sagt sie eben auch am Ende, weil das eben, ja, das ist, was eben diese Authentizität dann auch bringt und die emotionale Verbindung halt auch zu den individuellen Journalistinnen und Journalisten. Ja, wer macht dann eben das Fact-Checking, ne? Wer berichtet vor Ort? Wer ist dann halt für die, ja, für das halt zuständig, was halt dann sonst so läuft.
Ja, und ich glaube, wenn das wegfällt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass bei denen auch kippt.
Ja.
Ja,
ja, vielleicht.
Das ist ein guter Punkt.
Ja. Genau, also insofern, also ich fand es echt sehr, sehr interessant, was sie eben da so, was sie jetzt so beobachtet hat, dass sie das eben auch so zusammenfasst, eben viele Dinge, die ja jetzt eben auch in Fragmenten dann eben auch liegen. Deswegen fand ich, das ist echt eine ganz interessante Rede gewesen. Dauert, glaube ich, so 40 Minuten ungefähr.
Ja, hast du die dir angehört oder hast du
Ja, ich habe sie mir angehört, ja.
Okay.
Ja. Und genau, und auf der Plattform Niemann Lab, dieser Journalismus-Plattform, da gibt es auch ein Transkript von der Rede.
Cool.
Genau, ja, also können wir dann auch beide verlinken.
Shownotes.
Genau. Ja, also mal gucken, was sie dann eben noch weiter daraus macht. Also sie war ja, wie gesagt, bis November Nachrichtenchefin dann bei der BBC. Mal gucken, wo sie dann noch so auftaucht. Also sie war vorher auch bei anderen Medien. Vielleicht wird sie auch selber vielleicht mal so eine eigene Brand, eine eigene Marke dann aufbauen. Wer weiß das schon so genau.
Mhm.
Ja.
Da hat sie nichts dazu gesagt?
Nee, hat sie nichts gesagt.
Okay.
Und ja, also ich glaube, es ist halt, also das kann man ja auch echt nicht verneinen oder sagen, dass es das nicht gibt, eben wie dieser Trend zur Individualisierung, ne, dass man halt eher, also ich meine, das merke ich bei mir selber ja auch, dass ich auch, also selbst wenn ich, also ich bin ja Abonnent von der Zeit oder auch jetzt die Tageszeitung habe ich jetzt mal testweise abonniert, dass ich schon, wenn ich halt sehe, dass ein Artikel von jemandem, den ich halt kenne, von einem Journalisten, den ich auch ganz gern mag, dann lese ich den halt eher.
Ja,
also insofern finde ich halt gerade so diese persönliche Feed finde ich dann irgendwie auch ganz spannend.
Mhm.
Ja. Dann, also die letzte Frage, die ich halt dann noch hätte, wäre, also das wollen ja auch nicht alle Journalisten so machen, ne? Dass die halt so eine persönliche Brand werden, weil du hast es ja gerade auch gesagt, wenn jetzt hier die, wie heißt die, McDonald, Victoria McDonald, wenn man der halt dann irgendwie dann, also alle können der halt irgendwie Nachrichten schreiben, also viele wollen es halt, wie gesagt, gar nicht.
Dass ihnen Nachrichten geschrieben werden.
Genau, oder wollen halt eine gewisse Distanz, wollen sich halt selber nicht so, halt auch nicht so in den Mittelpunkt stellen, wollen mit ihrem Gesicht nicht irgendwie für alles stehen, wollen halt eher so halt, ne, klassisch ihr Reporting machen, aber jetzt nicht zu exponiert irgendwie nach außen sein. Was ist mit denen dann?
Ja, ich glaube, die braucht es halt nach wie vor. Ich glaube irgendwie, dass die wirklich so Meinungsjournalismus betreiben, die ja auch ihre Meinung gerne dazugeben, dass die schon gern im Rampenlicht stehen.
Ja, total, klar. Ja. Gibt es ja super viele.
Ja. Und dann die andere Seite, diese News-Journalisten, die brauchen wir immer.
Ja, aber reicht es dann, wenn halt diese, also wenn das jetzt wirklich so einen starken Schiff dann eben gibt zu diesem Individuellen, also weg von Organisation hin zum Individuellen, reicht das dann, um halt so eine größere News-Organisation halt am Laufen zu halten? Du hast halt so ein paar Aushängeschilder und die finanzieren dann, oder durch das Geld über Abos oder so, die dann reinkommen, finanzieren dann irgendwie den Rest der Organisation. Wird auch schwierig.
Ja, das wird schwierig.
Ja.
Ja, ich glaube irgendwie an die Finanzierung, irgendwie denke ich da gar nicht so oft. Ich denke mir halt eher, muss ja genug Content da sein. Aber klar.
Ja.
Und in Werbung verdienen sie dann auch nichts.
Genau. Ja. Ich meine, das ist ja wird ja jetzt schon immer weniger.
Ja.
Mit der Werbung.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass die Medien halt vor allen Dingen eben erfolgreich sind gerade, also zumindest so die größeren Medien, die jetzt nicht in irgendeiner Nische dann erfolgreich sind, die halt über Abos mittlerweile gehen. Mhm. Ne? Und deswegen auch das Abo-Modell dann eben auch, diversifizieren durch eben Podcast-Abos, durch Newsletter, die man vielleicht irgendwie individuell abonnieren kann und so weiter. Ja.
Hast du eigentlich Zahlen bei der New York Times, als sie das eingeführt haben, dass man für die älteren Podcast-Episoden Geld zahlen muss? Wie viele Abonnenten die gewonnen haben?
Nee, könnte man mal recherchieren, ob man da irgendwie was findet.
Bis nächste Woche.
Auch wie erfolgreich das Podcast-Abo ist. Ich weiß auch nicht, wie das bei der Zeit ist. Könnte ich auch mal nachgucken.
Ja.
Weil die haben das ja jetzt seit über einem Jahr mittlerweile.
Ja.
Und bauen das ja auch immer weiter aus.
Ja, da gibt es bestimmt was.
Ja. Und die haben ja auch ähnlich wie die New York Times, hat ja wahrscheinlich auch irgendwelche Premium-Podcasts, ne, die du halt nur hören kannst, wenn du Abonnent bist. Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, können wir mal nachgucken. Genau. Das war mein
spannend.
Thema. Deborah Turness ist die Dame. Fand ich ganz interessant.
Ja. Ja, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Es sind immer so Annahmen, wie es weitergeht.
Ja.
Ja. Hast du da was drüber gelesen? Auf LinkedIn oder so? Wird es diskutiert?
Nee, das weiß ich gar nicht. Auch das Video ist auch gar nicht, wurde gar nicht so großartig angeguckt. Warte mal, wie viele Views hat das jetzt? 459 Aufrufe. Und ist vom 13.05. Also, ja.
Ja.
Ist jetzt nicht durch die Decke gegangen.
Okay.
Ja, ist nicht viral.
Ja.
Aber dafür ist es dann vielleicht auch wieder zu lang.
Ja, das stimmt.
Das passiert 40
Minuten ist schon eine Hausnummer.
46 Minuten. Ja. Und das Bild ist halt nur sie im Bild, wie sie halt von einem Skript abliest, sozusagen. Ja. Insofern.
Ups. Ich höre mir das auf meinem Weg an.
Sehr gut.
Aber ich glaube, so lange brauche ich gar nicht. Man ist hier so schnell von A nach B.
Das ist halt keine Großstadt. München ist ein Dorf.
Ja, aber wirklich, ist richtig angenehm.
Ja, aber du machst ja schon bald wieder auf den Weg zurück.
Ja, ein paar Tage noch.
Ein paar Tage noch. Sehr gut. Okay.
Sehr cool. Vielen Dank.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, ich habe noch einen Tipp der Woche.
Ach, einen Tipp der Woche. Entschuldigung, bitte.
Entschuldigung. Jetzt hast du lang genug geredet.
Ja.
Also, ich habe einen Substack-Newsletter, passend zum Thema.
Apropos, sehr gut.
Und zwar ist der nicht von einer Journalistin, sondern von einer Social-Media-Beraterin. Die heißt Rachel Carton. Und der Substack heißt Link in Bio. Kennst du den?
Ja.
Habe ich den schon mal empfohlen?
Du hast ihn noch nicht empfohlen.
Okay.
Nee. Aber ich hatte, glaube ich, mal ein Thema aus dem Link in Bio, aus dem Newsletter, glaube ich.
Ja, der gefällt mir richtig gut. Und die postet auch so ein bisschen Pop-Culture-mäßig, was gerade abgeht auf Social Media. Auch recht viel B2C. Aber ich finde es mal ganz interessant. Und die hatte kürzlich einen Artikel mit dem Titel Does Your Boss Have AI Brain? Und den Artikel fand ich sehr gut.
Okay, Does Your Boss Have AI Brain?
Ja, und da geht es eben darum, dass viele Manager aktuell so fokussiert sind auf KI, dass sie alles, was die Mitarbeiter machen, in Frage stellen. Also quasi du schickst ein Dokument an deinen Manager, sagst, hier habe ich erstellt, sagt er, hau das doch mal in Claude, wie auch immer, oder ChatGPT. Also dass sie dem gar nicht so Freiheit geben, wie das der Mitarbeitende macht, sondern dass sie halt immer denken, KI kann das besser. Und fand ich schon ganz interessant.
Ja.
Ja.
Does your boss have AI brain?
Ja.
Ja, das kann ich auch bestätigen, muss ich sagen. Ich sehe, höre das auch oder denke mir das auch öfter, ja.
Ja. Und dass anscheinend auch viele Manager, die bekommen was, hauen das dann in die KI und dann schicken sie das zurück, quasi so, hier ist besser.
Aha.
Ja.
Aber sagen dann auch, dass es von KI ist, oder?
Ja.
Ja.
Und ich glaube.
Ja, nicht so eine richtige Wertschätzung, ne?
Ja, und ich frage mich, wo das herkommt. Also mir geht schon auch manchmal so, dann haue ich was in Claude und dann denke ich, ach ja, klingt irgendwie schon besser. Aber davor war es ja genauso gut.
Ja, vielleicht wo kommt irgendwie, das
her? Ich weiß auch nicht, dann habe ich auf LinkedIn gelesen, dass jemand geschrieben hatte, irgendwie mit dieser KI, es ist alles viel zu perfekt und so. Und ich glaube, man gewöhnt sich da total schnell dran. Mhm. Ja, also fand ich ganz interessant.
Ja, ich glaube, weil halt total viele Manager sind halt so auf so Effizienz getrimmt und das muss halt alles irgendwie in kurzer Zeit qualitativ irgendwie oder möglichst bestes Resultat haben. Deswegen ist halt KI da so so compelling für die, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, Wertschätzung ist es nicht.
Ja.
Den Menschen gegenüber sozusagen.
Ja, ich hatte da letztens auch eine Diskussion. Und ich finde, gerade bei so jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die muss man halt auch einfach mal machen lassen.
Ja.
Und nicht irgendwie, also wir sind schon viel schneller dadurch, dass wir KI verwenden. Aber dass man gerade die Jüngeren, dass man denen auch die Zeit gibt, dass die mal was ausprobieren und sich da selber irgendwie reinfuchsen, anstatt dass man sagt, hier, hau das einfach mal in Claude und der recherchiert es dann für dich und so. Klar, wird viel schneller gehen und die Recherche ist wahrscheinlich genauso gut.
Ja, total.
Aber also gerade bei diesem Lernprozess, glaube ich, irgendwie braucht es das nicht. Und ich meine, klar, die Zeiten verändern sich. Man muss schon irgendwie gucken, dass man damit klarkommt und so. Aber ich glaube, man muss einfach erstmal das kritische Denken üben.
Ja, das ist ja dieses grundsätzliche Problem, ne, mit KI, dass es halt die Junior-Jobs irgendwie wegrationalisiert.
Ja.
Ne? Aber wie willst du halt irgendwann zu einer Erfahrung kommen, wenn du halt das nie lernst?
Ja,
ja, total.
Ja.
Ja.
Ich frage mich, ob wir so in ein paar Jahren, 10 oder so, ob wir dann über so ein KI, nicht Verbot, aber so KI-Regeln sprechen, dass man irgendwie am Tag hat man nur 15 Minuten.
Vielleicht.
Und danach muss man wieder irgendwie selber überlegen.
Ja, vielleicht KI-Verbot an der Schule, an der Uni oder so.
Ja, stimmt.
Wer weiß.
Ja, an der Uni ist es ja jetzt schon eine Diskussion.
Ja.
Ja.
Ja, zu Recht, würde ich sagen.
Ja, auch die ganzen Bewerbungen und so sind teilweise mit KI erstellt. In den USA,
Das gibt es auch, das habe ich auch schon gelesen, dass dass halt die Leute halt immer mehr Bewerbungen abschicken und die sehen halt alle, sieht man halt von Anfang an, dass die halt KI generiert sind. Da kannst du natürlich deinen Output auch total in die Höhe treiben.
Und dann aber gleichzeitig finde ich es auch wieder irgendwie schwierig, wenn dann auf LinkedIn bewirbt man sich wo und dein Lebenslauf, wenn der nicht aussieht, wie also, dass der so für die LLMs quasi geschrieben wurde, dann kommst du gar nicht erst in die Auswahl. Dann bist du gar nicht erst angezeigt anscheinend.
Ach so, weil die vorsortiert werden
durch
KI. Ja,
genau.
Okay.
Und dann kann ich ja noch so viel Persönlichkeit in meinen Lebenslauf reinbringen, muss ich ja alles rausstreichen, nur damit der KI quasi optimiert ist, finde ich auch echt schwierig.
Oder du musst halt deine Persönlichkeit KI optimieren. Also das, was du über deine Persönlichkeit da reinschreibst. Ja, es ist echt verrückt. Ja, insofern, vielleicht überdreht sich das wirklich alles irgendwann, dass es dann irgendwie dann doch wieder eine Besinnung gibt auf andere Dinge. Mhm. Kann man vielleicht auch nur hoffen.
Ja.
Ja. Ja, cool. Link in Bio. Bio.
Ja, packe ich auch in die Shownotes natürlich.
Sehr toll. Ist auch ein Abo-Modell, ne? Also ich glaube, manche sind kostenlos und
ja, genau.
Für manches musst du zahlen, ne?
Ja.
Ja, sehr cool. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt aber.
Jetzt aber.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dann wieder virtuell.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Darf ich auch meine Wunder.